Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir haben ja den Predigttext eben schon vorgelesen bekommen und dazu erzähle ich eine Anekdote, die sich hoffentlich so nie zugetragen hat, aber wir hören mal hin. Es ist ein junger Mann will den Willen Gottes erfragen, in der Regel im Zusammenhang mit einer Frau, ne? Also man will den Willen Gottes erfragen, um dann rauszukriegen, wie man der Frau deutlich machen kann, dass man füreinander bestimmt ist, aus Sicht des Mannes. Er nimmt also die Bibel und pflegt jetzt auch eine altchristliche Tradition, nämlich das sogenannte Bibelstechen. Er nimmt die Bibel, macht so, zack, rein. Und er kommt, er hat ja vorher gesagt, Herr, offenbare deinen Willen. Und dann kommt Matthäus 27, Vers 5, und Judas warf die Silberlänge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Und er denkt, und das ist ja so typisch, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen, wir sagen, was wir wissen wollen, dann kommt das Ergebnis, dann wissen wir aber genau, dass das nicht das Ergebnis war, das wir wissen wollten. Was macht der junge Mann? Er nimmt die Bibel erneut zur Hand. Denkt, kann ja nicht sein. Brrrt, zack, geht rein. Lukas 10, Vers 37. Jesus spricht, so geh hin und tue desgleichen. Das ist am Ende vom barmherzigen Samariter. Er denkt, jetzt wird's komisch, irgendwie so seltsam. Aber das ist ja, wenn uns das nicht passt, was angeblich der Wille des Herrn ist, na, dann definieren wir neu die Kriterien. Er macht's wieder, Johannes 13, Vers 27, was du tust, das tue bald. Also ein klassischer Scherzanekdote aus dem Kontext von Predigtschulung auch. Das heißt, wir wollen immer schauen beim Bibellesen, was hat eigentlich diese Stelle mit uns zu tun, in welchem Kontext steht die und mit welchem Recht lesen wir das und müssen das auch umsetzen. Hier ist es eben sehr gut, wenn man erkennt, das muss nicht umgesetzt werden, was da steht. Mit dem im Hintergrund schauen wir uns jetzt den Text an, den Christina schon vorgelesen hat. Danach setzte der Herr, also Jesus, 72 andere Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Jesus hat vorher schon Jünger ausgesendet, nämlich 12. Und vorher erklärt er, dass der Ernst der Nachfolge bedeutsam ist. Er sagt dann, wer die Hand an dem Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschaffen, nicht geschickt für das Reich Gottes. Er macht deutlich, wie schwer die Nachfolge wird, dass die Toten ihre Toten begraben sollen und ähnliches. Und die Jünger hören zu und denken, ja, das ist ja ganz schön. Aber was macht Jesus? Jetzt sendet er sie aus. Also die einen hören über die Nachfolge, über den Ernst der Nachfolge ist das eine, ausgesendet werden ist das andere. Er sendet jetzt 72 Jünger aus. In manchen Textzeugen, also manchen Überlieferungen, sehen wir auch 70. Allein das ist für einen jungen Christen ein Anlass für eine tiefe Glaubenskrise. Was hat der Herr denn nun gesagt? 70 oder 72? Trägt das Wort Gottes oder trägt es nicht? Ja, es trägt. Und ob da jetzt 70 steht oder 72, ist wirklich nicht entscheidbar. Manche Ausleger sagen, ja, das sind 70, denn angeblich, so erzählt man sich seit Jahrhunderten, gab es in der Antike die Vorstellung, es gibt 70 Völker. Dann wäre es ja total pfiffig, für jedes Volk einen Jünger auszusenden. Andere sagen, nein, die Textzeugen mit 72 sind die richtigen Textzeugen, denn dann hätten wir 12 Stämme und 6 mal 12 ist auch schön. Also man kriegt es immer irgendwie hin erklärt. Wir wissen es nicht. 70 oder 72, ihr müsst jetzt selber vielleicht mal eine Woche in die Stille gehen und überlegen, was das für einen Unterschied für euch macht. Aber interessant ist auf jeden Fall, Jesus sendet die Jünger aus, nämlich zu zweit, im Team, immer im Team. Im Reich Gottes ist Einzelkämpfertum eine Ausnahme, wie wir auch vor kurzem gehört haben, diesen Begriff von den Fallschirmspringer-Christen oder Missionaren. Wenn Menschen im Kontext von Gemeinde alleine arbeiten, unabhängig, auf Dauer unvernetzt, wenn sie unbegleitet arbeiten, unkorrigiert, unkritisiert, ungetröstet vor sich hin arbeiten, dann ist immer Vorsicht geboten. Hier bahnt sich entweder eine Krise an, dass die Person, der Bruder oder die Schwester, die Grätsche macht, geistlich gesehen. Oder im schlimmsten Fall wächst hier eben ein Verführer der Gemeinde Jesu heran. Deswegen, wenn wir alleine unterwegs sind, ich sage das als jemand, der relativ oft alleine im Dienst unterwegs ist, Vorsicht mit solchen Leuten. Vorsicht. Vielleicht brauchen sie Begleitung. Jesus sendet Jünger nicht alleine aus, sondern immer im Team, als Korrektur, als Stütze, als Hilfe, als Begleitung. Und er sendet die Jünger jetzt hier in unserer Situation nicht willkürlich in irgendwelche Gegenden aus, sondern in Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Die Jünger sind Boten, also Botschafter, Herolde. Kennt ihr noch diese alte Zeitschrift Herold seines Kommens? Nee, ist auch gut. Ist ja auch alt. Das sind Herolde, die sollen sagen, dass Jesus kommt, dass mit Jesus das Reich Gottes naht. Ja, und ich weiß, wir gehören nicht zu den 72. Das stimmt. Ich habe keinen Auftrag, in ein galiläisches Dorf zu gehen. In der Tat. Aber Matthäus 28 geht hin in alle Welt. Damit stehen wir alle unter dem Auftrag des Gehens, des Hingehens. Ja, manche der Anweisungen im Folgenden sind nur für die historische Situation gedacht. Aber wir sind aufgerufen, Menschen das nahende Reich Gottes zu bringen und ihnen davon zu erzählen. Wir kennen ja alle den Gedanken, ach, überall, wo ich hingehe, da war Gott schon. Ich treffe auf niemanden, der nicht schon vorbereitet ist durch sein Leben und die Dinge. Jetzt dreht den Gedanken mal um. Wir folgen Jesus, wie er das sagt. Wir gehen dorthin, wo Christus kommen wird, bald da sein wird. Dort, wo wir hinkommen, wird der Herr dann folgen. Jesaja 40 lesen wir. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. In gewisser Hinsicht sind wir also so eine Straßenbaukolonne, die ebene Bahn macht. Wir haben eben gesungen, bahnt einen Weg unserem Gott. Wir sind also eine Straßenbaukolonne für den Herrn, Arbeiter im Wegebau für das Evangelium. Oder, um das Bild zu benutzen, das Jesus jetzt selber benutzt, Erntehelfer. Jesus sagt nämlich, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Das mit den Arbeitern, dass es davon zu wenig gibt, das beklagen wir ja alle. Das beklagte das Judentum auch zur Zeit Jesu. Die hatten aber da eine leicht andere Wendung, nämlich man kannte die Klage und die Bitte, bitte Herr, schenke doch mehr Lehrer der Tora. Bitte schenk mehr Tora-Lehrer. Jesus geht hier jetzt nicht um die Erkenntnis der Tora, des Willens Gottes an dieser Stelle, sondern um die Erkenntnis des Evangeliums. Bitte schenk doch Arbeiter in deine Ernte. Mit Ernte ist natürlich gemeint, dass die gesammelt werden, die von der Botschaft des Evangeliums erreicht werden. Und wenn in ihnen Vertrauen wächst, also die Frucht des Glaubens, dann werden sie quasi im Bild gesprochen gesammelt. Die andere Information ist natürlich auch nicht so ganz erfreulich. Geht hin, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Danke, das, ja, ist nicht direkt motivierend an der Stelle, aber auch das war dem damaligen Judentum bekannt, nämlich dass Israel in einer lebensfeindlichen heidnischen Umwelt lebt. Das kannte Israel, sogar mit den Formulierungen, wie Lämmer unter die Wölfe. Mit dem Hauskreis waren wir vor 14 Tagen in der jüdischen Synagogengemeinde und dort hat uns eine Frau erzählt, dass sie heute die Situation ähnlich erlebt. Aus der ehemaligen Sowjetunion übergesiedelt, auch aufgrund des hohen Drucks an Verfolgung, sagt sie, ja, sie ist jetzt hier und irgendwie kommt ihr das vertraut vor. Und mich hat das irgendwie auf so eine ehrfürchtige Art traurig gemacht. Also traurig und ehrfürchtig, weil ich dachte, hier ist irgendwas Großes. Also es hat sich nicht viel geändert. Es hat sich auch nicht geändert, dass wir aufgerufen sind, von Jesus uns zu konzentrieren. Wir hören mal weiter. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden auf der Straße. Das ist meine Aufforderung. Die sollen sich absolut konzentrieren, vollkommen auf die Aufgabe einlassen, abhängig sein. Kein Geld dabei haben, keine Tasche, keine Nahrung, keine weitere Kleidung. Niemanden grüßen. Niemanden grüßen, das finde ich ganz schön unhöflich. Da gibt es riesige Diskussionen unter den Auslegern. Vermutlich durfte man schon mal Hi sagen oder so oder irgend sowas. Das war nicht verboten. Aber es scheint so eine Art des Grußes gegeben zu haben in der jüdischen Antike. Das ist ein formvollendeter Gruß. Gegrüßet seist du, Sohn des sowieso, Sohn des sowieso. Ja, ich grüße dich vom Onkel und Tante. Und ja, was machen die denn? Was machen denn die Kinder? Ach, Studium soweit? Aha, was macht denn das Knie? Ist das immer noch? Nein. Ach ja, willst du was essen? Ach, eigentlich nicht, eigentlich doch, ja doch. Also plötzlich hatte man eine Abendeinladung an der Backe. Und das scheint damit ausgedrückt zu sein. Das heißt, nicht Unhöflichkeit ist geboten, aber Konzentration auf den Auftrag. Wenn wir das übertragen wollen auf unsere von heilvollen und unheilvollen Details vollgestopften Leben, wenn wir das übertragen wollen, was lenkt uns denn ab? Welche Dinge dürften eigentlich bei nüchterner Betrachtung gar keinen Raum mehr in unserem Leben haben? Wir fragen nicht, ist das Kunst oder kann das weg? Sondern wir fragen, kann das weg? Oder noch radikaler, warum fragen wir nur, was weg kann? Man könnte ja andersrum fragen, was darf überhaupt da sein? Was macht uns schwer? Angesichts der frohen Botschaft von der Liebe Gottes, was hat kein Recht mehr in meinem Leben? Und was hat kein Recht mehr an meinem Leben? Jesus fährt fort, wenn ihr in ein Haus kommt. Es wird jetzt ganz konkret und wir müssen überlegen, wie wir das auf uns übertragen. Sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Also doch ein Gruß? Ja, jetzt schon. Also in der Situation ja. Und jetzt kommt kein Hi, Hallo oder Hallöle, sondern jetzt kommt ein richtiger, wunderschöner Gruß. Nämlich jeder Hausgemeinschaft, jedem Haus wird der Friede Gottes zugesprochen. Man sagt ja auch gespendet, ausgeteilt. Die Leute haben damals aramäisch geredet. Shalama baita, so ähnlich wird das geklungen haben. Shalama baita. Shalama, da irgendwas klingelt da bei uns, ne? Shalom. Shalom wäre das auf Hebräisch. Das ist uns vertrauter. Shalom. Ne? Shalom Shabbat sagt man dann, wenn man den Shabbat begrüßt oder einem im Shabbat Gottes Segen wünscht. Einem Menschen Shalom zu wünschen, ist mehr einfach nur zu sagen, ich wünsche dir, dass kein Krieg ist. Shalom übersetzt könnte man mit Frieden übersetzen, mit vielen anderen Dingen auch. Shalom ist aber nicht die Abwesenheit von Krieg, Terror, ist nicht nur die Abwesenheit von Stress und Disharmonie, sondern Shalom ist die Erfüllung der Schöpfungsabsicht Gottes mit der Welt. Wenn Shalom herrscht, kommt die Welt an ihr Vollendungsende. Alles, was ist, alles, was geschaffen wurde von Gott, kommt dann an den Punkt, an den Zustand, wo es einmal in meiner Gedankenwelt mechanisch klack macht, wo alles mehr, ach, so war es gemeint. Jetzt ist es richtig, jetzt ist es heil, jetzt ist es vollständig, jetzt ist es versöhnt. Die Erfüllung der Schöpfungsabsichten Gottes mit der Welt. Shalom bedeutet Versöhnung und Heil in der Beziehung zu Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Shalom bedeutet aber auch Versöhnung und Heil in der Beziehung zu meinen Mitmenschen. Stellt euch das mal vor, mit den Mitmenschen in einer vollendeten, heilen Beziehung zu leben, ohne Nebenabsichten, Gedanken, Misstrauen, Neid, vollendete Gemeinschaft mit anderen Menschen. Shalom meint Versöhnung und Heil in der Beziehung zur Schöpfung. Spätestens da bin ich raus. Stoffwechselexistenz, die nicht darauf beruht, dass man anderen Lebewesen die Energie raubt. Zum Beispiel Pflanzen, kann ich mir nicht vorstellen. Das muss Gott alles verändern. Muss unglaublich sein, ich freue mich drauf. Nicht zuletzt meint Shalom Vollendung und Heil in der Beziehung zu sich selbst. endlich versöhnt auf sich selbst schauen dürfen durch Jesus Christus und sagen dürfen, ja, so kann es bleiben. Vollendung in der Beziehung zu sich selbst. Wenn ich also einem Menschen sage, Friede sei mit dir oder Shalom, ist es etwas vollkommen anderes, als eben mal Hi zu sagen. Es ist eigentlich schade, dass wir gar keine religiösen Grüße mehr haben. Grüß Gott, sagt man ja in Süddeutschland. Damit ist ja nicht Gott gemeint, den wir grüßen. Ne? Was sagen wir denn? Tag. Ja, ich habe mal gehört, guten Tag sei auch eine Segensformel. Die ist aber ziemlich verborgen, ehrlicherweise. Ne? Ja. Wenn uns ein Mensch Shalom sagt, dann antwortet man in der Regel Alechem Shalom. Also ich würde sagen Shalom und ihr würdet sagen Alechem Shalom. Jetzt kommt so eine Stelle im Gottesdienst, die ich persönlich hasse, wenn man so animiert wird, etwas zu tun. Ihr könnt euch auch verweigern, wir sind frei. Ne? Aber ich sage jetzt Shalom
und ihr könntet sagen, wenn ihr euch nicht verweigern wolltet, Alechem Shalom. Also Shalom. Ach, habt ihr euch nicht verweigert? Shalom. Also könnte man jetzt so antworten. Man könnte jetzt auch einem Muslim antworten. Salam alaikum, alaikum salam. Ne? Kann man üben. Das sind die gleichen Worte, Arabisch und Hebräisch, oder die gleichen Konsonanten.
Die Jünger sollen also Shalom bringen. Einfach Shalom bringen. Und die Jünger sollen darauf achten, wes Geistes Kind dort wohnt. Der Friede Gottes werde, wenn dort ein Geist, ein Kind des Friedens ist, werde der Friede auf ihm ruhen. Und wenn nicht, dann kommt er wieder zurück. Das ist eine verrückte, also eine interessante Vorstellung. Ja, ich beuge meinen Hut. Ich beuge mich unter dieser Vorstellung. Ich weiß nicht genau, wie das zu verstehen ist. Aber ich habe für mich eine Illustration im Kopf. Ich stelle mir vor, wenn du in eine Situation kommst und du bist Bote, Botin des Friedens, des Shalom Gottes, in Jesus Christus, wie wir glauben, dann ist das, als ob du einen kleinen oder großen bunten Luftballon mitbringst. Du bringst einen Luftballon des Friedens mit. Und den überreicht man auch nicht wie eine Zaunlatte, hier hast du den Frieden, sondern der wird vorsichtig, freundlich, anbietend überreicht. Und wenn die Person das nicht haben möchte, dann nimmt man ihn respektvoll, ehrfürchtig, vorsichtig auch wieder zurück. Das ist so meine Illustration, die in meinem Kopf entstanden ist dazu. Mir hilft die. Einem Menschen zu erklären, dass Gott ihn liebt, ist etwas Wunderschönes und es ist nichts Aggressives an der Stelle. Jesus hat noch weitere Anweisungen, nämlich, wenn ihr in dem Haus bleibt, esst, dann soll man essen und trinken. Einfach essen, was vorgesetzt wird. Nicht lange überlegen. Im Hintergrund wahrscheinlich die jüdischen Speisevorschriften, die Kaschrut. In der Situation einfach essen. Man soll auch nicht einfach die Häuser wechseln, wenn man so in ein Dorf kommt. Ja, irgendwann kommt raus, die Uschi kocht besser. Ja, und ruckzuck hast du wieder Ärger an der Stelle. Einfach, es wird gesagt, nee, geh hin, konzentriere dich auf deinen Auftrag. Wenn man in eine Stadt kommt, so sagt Jesus hier, in ein Dorf vermutlich, dann soll man den Frieden Gottes bringen und die Kranken heilen, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Die Friedensboten verkündigen die Königsherrschaft Gottes. Sie sagen, dass das Heil in der Person von Jesus nahe ist. Und sie sollen Menschen in Worten, in Taten und im Gebet Gutes tun und sie heilen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße gehängt hat, schütteln wir ab auf euch. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Botschaft vom Reich Gottes abzulehnen ist keine Kleinigkeit. Den Shalom Gottes zurückzuweisen ist kein Kinkerlitzchen. Die Boten sollen den Ernst ihrer Situation wahrnehmen. Sie sollen wissen, wir haben unseren Auftrag erledigt. Wenn wir jetzt gehen, dann gehen wir. In dieser historischen Situation, sie gehen wirklich. Wir haben unseren Auftrag erledigt. Wir haben nichts mehr zu tun. Das war's. Sogar den Staub eurer Stadt, eures Dorfes, werden wir von uns entfernen. Das war eine jüdische Geste. wenn sehr strenggläubige Juden durch heidnisches Land gehen mussten, dann haben sie, wenn sie wieder jüdisches Land betreten haben, die Kleidung gereinigt, um deutlich zu machen, wir haben keine Gemeinschaft, keinen Anteil an den Heiden. Das war natürlich eine symbolische Geste. Auch hier ist etwas Symbolisches ausgedrückt. Wir leben in einer anderen historischen Situation. Ich glaube nicht, dass ihr nach Emsdetten gehen könnt, euch auf den Marktplatz stellen und erklärt das Evangelium, geht raus und sagt, so, Emsdetten, das war's aber. Ja? Das ist eine vollkommen andere Situation. Dass wir den Auftrag hätten, die Verkündigung des Evangeliums einem Menschen gegenüber einzustellen, ihn aufzugeben, wird eine absolute Ausnahme sein. Und dann auch nur aus seelsorgerlichen Gründen. Wir bleiben, wie Paulus von sich selber sagt, Schuldner aller Menschen. Wir schulden jedem Menschen die Botschaft vom Reich Gottes und die Liebe Gottes. Jesus sagt, ich sage euch, es wird Sodom erträglicher gehen an jedem Tage als dieser Stadt. Das ist ein ernstes Wort. Und da endet ja unser vorgelesener Text auch. Lasst uns etwas üben. Will Jesus hier eine empirische, quasi naturwissenschaftlich messbare Aussage machen? Es wird dieser Stadt erträglicher gehen als? Dann bräuchten wir jetzt hier eine Art von Schmerzometer, ein Unheilometer, mit dem man messen könnte, wie das alles abläuft. Im damaligen Judentum gab es in der Tat die Auffassung von verschiedenen Schichtungen der Hölle oder verschiedenen Schichtungen des Himmels. Ich persönlich bin hier raus. Ich stelle mir keinen Schmerzometer vor, mit dem Quantitäten von Heil und Unheil gemessen werden. Ich nehme zur Kenntnis, das Geschenk des nahenden Gottesreiches, die Liebe Gottes abzulehnen, hat ernste Konsequenzen. Und wenn das so ist, dann haben wir, die wir die liebe Botschaft verkündigen sollen in unseren Beziehungen, eine wichtige Aufgabe. Es geht um eine Würde dieser Aufgabe. Für einen Menschen, dem wir begegnen, kann die Begegnung mit uns zu etwas Kritischem werden. Etwas, was unterscheidet, was einen Unterschied macht, vorher und nachher. Deswegen ist es wichtig, wie wir leben, wie wir handeln. Jesus sagt in Vers 16, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Wir haben so eine wichtige Funktion und deswegen dürfen Jünger und Jüngerinnen des Evangeliums in diesen Situationen auch aufrecht stehen. Ihr habt eine Würde. Man muss nicht buckeln und kriechen an den Stellen. Ich begegne manchmal Geschwistern, vor kurzem erst einem jungen Mann, die scheinen Lust an der Konfrontation und an der Auseinandersetzung zu haben. Ja, sie bekennen Jesus. Also hohen Respekt, in allen denkbaren Situationen, auch in allen undenkbaren, in allen möglichen Situationen und in allen unmöglichen Situationen, in allen empfänglichen und allen absolut verhärteten Situationen. Manchmal habe ich den Eindruck, sie genießen die Ablehnung, den Widerstand. Und dann ist das ganz schnell, dann ist der Feind. Ja, ich habe das dann erzählt, aber der Feind war dagegen. Ja, der ist dagegen, das stimmt. Oder, ja, der harte Boden in Westfalen oder der harte Boden in Friesland, ist überall, der Boden ist überall hart. Also es ist der Feind und es ist der harte Boden, aber nie hat jemand gesagt, ja, da habe ich aber auch mich dumm verhalten. Mich war auch, ne? Oder da hatte ich aber auch wenig Verständnis. Ehrlich gesagt, kannte ich mich da wenig aus. Ich hatte keine guten Argumente. Oder schlicht, ich fand die Person auch doof, ich hatte gar keine Liebe. Das höre ich nie. In meinem Herzen kenne ich das. Das heißt, Jesus hat uns berufen, klug wie die Schlangen und ohne Arglist wie die Tauben zu sein. Wir sind nicht berufen, die Nervensägen des Herrn zu sein. Wir sind nicht berufen, die Betonköpfe zu sein oder die Elefanten im Porzellanladen, sondern wir sind Boten der Freude und des Friedens. Und die Botschaft lautet auch nicht, das Ende der Welt ist nah. Nee, sondern Jesus ist nah. Das ist ein riesiger Unterschied. Wir leben in so einer unfriedlichen Welt. 1989 dachte man ja, wir leben jetzt im Frieden. Das Ende der Geschichte ist da. Fukuyama, der Politikwissenschaftler, vertrat die These, dass wir jetzt in einer Welt des Friedens leben. Sowjetunion ist vorbei, Liberalismus, Demokratie breitet sich aus, das war's. Wir sind am Ende der Geschichte. Mann, hat er sich getäuscht. Wir leben jetzt in einer Welt, die so von der Möglichkeit des Krieges gekennzeichnet ist, dass unser Verteidigungsminister den schrecklichen und doch so wahren Satz gesagt hat, Deutschland muss wieder kriegsfähig werden. Was für ein furchtbarer Satz. Es gibt eine Kriegslogik der Welt, der wir uns nicht entziehen können. Auch wir hier im Herzen Westfalens, in Münster, können uns dem nicht entziehen. Unmöglich. Und wir haben keinen großen Einfluss, aber wir haben einen kleinen Einfluss. Wir haben den kleinen Einfluss von vielen Menschen, die den Schalom Gottes ausrufen dürfen oder förmlich ausdünsten dürfen. Mir hat in Studentenzeiten einmal eine junge Frau ziemlich engagiert, also stinksauer, attestiert, boah, du hast so eine widerliche religiöse Aura, ich könnte kotzen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich diese Schimpfe verdient habe. Und manchmal denke ich, ist eigentlich auch schade, dass ich nur einmal im Leben so beschimpft worden bin. Vielleicht habe ich mich auch sehr unweise angestellt, das kann natürlich auch sein. Wie wäre das, wenn Menschen in deiner Nähe spüren, von dem droht mir keine Gefahr? Er ist harmlos. Also harm heißt ja Verletzung. Sie ist harmlos. In ihrer Gegenwart kann ich ruhig sein, Ruhe finden. In seiner Gegenwart, da kannst du einfach mal sitzen, musst du dich nicht verteidigen. Boah, wäre das schön. Für Frieden, Versöhnung, für Gerechtigkeit einstehen, das können wir uns als Christen nicht überlegen. Das ist keine Handlungsoption, sondern das haben wir mitgebucht. Jesus sagt, selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Nein, wir werden nicht Gottes Kinder dadurch, dass wir Frieden stiften, nein, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Aber es gehört zu unserer DNA. Wir sind die Leute des Kompromisses, des Gesprächs, der Verhandlung, aber auch die Leute, die bereit sind zu sagen, dass jede Sache mindestens zwei Seiten hat. Das gehört zu unserem innersten Beweggrund. Galater 5, Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das sind die Dinge, die uns durch den Geist bewegt, auch bewegen sollen, die wir ausdünsten dürfen. Ach, ich würde mich so gerne öfter daran erinnern, dass wir Friedensboten sind. Am liebsten würde ich mich daran erinnern, wenn ich die Haustür verlasse. Wie könnte man das denn machen? Frage ich mich manchmal. Also im Judentum, da gibt es ja, kann ich das Bild mal sehen, im Judentum gibt es die Mesosa. Das ist eine kleine Box, da sind heilige Schriften dran geschrieben und die befindet sich in der Türleibung und dort gibt es heilige Schriften und dann das Schma Yisrael ist da drin und das wäre doch toll. Ach, ich sehe gerade, ich habe hier so Aufkleber dabei. Rein zufällig habe ich hier so Aufkleber dabei, die finde ich gerade. Die könnte man als christliche Mesosa sich an die Türleibung kleben. Und wenn man dann das Haus verlässt oder betritt, dann ist man daran erinnert, dass wir außerhalb des Hauses, vielleicht sogar innerhalb des Hauses, berufen sind, Boten des Friedens zu sein. Ich lade euch ein, solch eine kleine christliche Mesosa dann hinterher mitzunehmen. Wir sind am Ende angekommen und ich lese eine Übertragung von Lindolfo Weingärtner, das ist ein brasilianisch-evangelischer lutherischer Pastor, der über unsere Bibelstelle Folgendes geschrieben hat. Er fasst sie folgendermaßen zusammen. Geht hin in Frieden, streitet nicht auf dem Wege, vergeudet nicht eure Kraft durch unfruchtbare Diskussionen, werft euer Herz voraus, wenn ihr zu Menschen geht, atmet Frieden, seid Boten des Friedens Christi. Amen.